Mädchen. Willkommen zur Walzerfolge, weil sie über euch hinweg walzt. Okay. Alle, die die Live-Version des Liedes auf Zu heiß kennen, kennen die Referenz wahrscheinlich.
Konstanze, du steigst in eine neue Folge von uns ein und das mit einer Referenz. Was
ja.
Was ist denn mit dir los?
Zeiten ändern mich.
Und wir, das sind übrigens die wilden Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Konstanze. Und nach einer kleinen Sommerpause, in der wir es nicht geschafft haben, irgendwelche Soloprojekte zu besprechen und rauszubringen, starten wir doch wieder rein und das direkt mit einer kleinen Geburtstagsfolge. Denn wer hat heute Geburtstag?
Farin. Ja.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn wir müssen wieder 62 sein.
Oh. What the hell?
Nee, das ist man ja nur einmal im Leben.
Ja, das ist richtig, aber das kam
unerwartet.
Ja.
Auch für mich, glaub mir.
Ja, und damit Happy Birthday.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist deine Folge.
Ja, würde ich.
Okay, das war die Überleitung des Jahrhunderts. Wir gehen jetzt einfach in die Folge.
In unserer heutigen Folge besprechen wir, wie ihr am Format bestimmt schon gesehen habt, kein Ärzte-Song, sondern wir besprechen heute ein Farin-Urlaubssong.
Wuhu!
Yes, yes.
Gut. Wollen wir dann mal in die Hard Facts direkt reinwalzen?
Ja, können wir gerne machen.
Okay, let's go.
Der Song Karten war ein Wunsch und zwar von Bia Ma Blux.
Mm.
Herzlichen Glückwunsch, das ist heute deine Folge. Viel Have Spaß
fun.
Damit.
Ja.
Yes. So, jetzt aber zu den Hard Facts von Karten. Musik und Text ist beides von Farin Urlaub, wer hätte das gedacht? Und erschienen ist der Song auf dem Album Die Wahrheit übers Lügen von 2008 sowie auf der Single-Auskopplung von Zu heiß 2010 und zwar in einer Live-Version und auf Danger 2015 auch in einer Live-Version, denn das ist ein Live-Album. Auf Die Wahrheit übers Lügen ist Karten, Track Nummer 11 und sitzt damit zwischen Atem und keinem weiteren Song, denn damit endet die erste Haupt-CD.
Hm.
Warum Haupt-CD? Das Album hat zwei CDs. Einmal das, was ich jetzt als Haupt-CD bezeichnet habe, die große, ganz normale CD und dann ist ja noch so eine kleinere dabei, weil Farin wollte, dass es so ein bisschen getrennt ist von den Musikstilen her. Dieses Ska, Reggae, Dancehall-mäßige hat er ja auf eine CD gepackt und den ganzen anderen Rest auf der Haupt-CD.
Hm.
Genau. Karten ist insgesamt 4 Minuten und 21 Sekunden lang und erschienen ist das Ganze über das Label Völker hört die Tonträger, also Farins eigenem Label. Karten war keine Single und keine Maxi-Auskopplung, es gibt kein Video, es ist auf keinem Sampler erschienen, aber es wurde natürlich live gespielt, wie ihr anhand der verschiedenen Live-Versionen ja schon gemerkt habt. Das Live-Debüt hatte Karten am 20.11.2008 in der Philips-Halle in Düsseldorf. Das ist übrigens auch genau die Live-Version, die wir auf Zu heiß hören.
Oh.
Auf der Krachgarten-Tour, die 2008 und auch 2009 stattgefunden hat. Dann wurde der Song noch auf der Vortour 2014 gespielt und auf der Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit-Tour und den Festivals 2015. Damit kommen wir auf circa 77 Mal live gespielt und der Song landet damit auf Platz 22 der Live-Charts. Den teilt er sich übrigens mit Die Leiche. Auf Platz 21 befindet sich Trotzdem mit 79 Mal gespielt und auf Platz 23 befindet sich Niemals mit 26 Mal gespielt. Das heißt, wir befinden
20?
76, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, das war ein großer Gap.
Nein, 76 Mal. Und was ich ganz interessant finde, das ist ja alles die Riege von Die Wahrheit übers Lügen, oder? Das sind noch alles Songs von dem Album. Trotzdem niemals die Leiche, Karten, die sind noch alle da drauf.
Ich sag jetzt einfach ja.
Girl. Naja, haben wir den Song live gesehen?
Ich denke schon.
Ja, haben wir. Ich habe den Song zum ersten Mal live gesehen am 26.11.2008 in der Arena in Leipzig zur Krachgartentour. Und dann haben wir den nochmal gesehen am 11.07.2009 in der Wuhlheide in Berlin zur Krachgartentour. Und zum Highfield 2009 haben wir den auch nochmal gesehen.
Ja, ich vergesse mal das Wuhlheide-Konzert 2009, obwohl das mein Geburtstag war.
Ja, und vor allem, wir hatten den besten Song, um uns in der Menge wiederzufinden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das mal erzählt haben im Podcast. Doch, ja, ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ja. Ja, that's it. No trivia for this song.
Ist okay.
Ja.
Dann können wir umso mehr über den Text reden.
Yes, yes.
Das Lied Karten beginnt mit einem Intro, das ist auch gar nicht so kurz, steigt mit einer Gitarre ein, dann kommt das Schlagzeug und auch noch andere Instrumente hinzu, aber nicht die Blasinstrumente.
Nee.
Und das steigert sich dann irgendwie so ein bisschen und fällt dann ab, kurz bevor die erste Strophe beginnt.
Genau, ich finde, das steigert sich sogar ganz schön doll und da baut sich auch so eine gewisse Spannung auf, die dann quasi genau diesen Einbruch hat, sobald Farin in Strophe 1 anfängt mit Singen. Und in Strophe 1 singt er nämlich Folgendes.
Du sagst, du hast dich verloren, erkennst dich selbst nicht wieder, als hättest du ein fremdes Leben gelebt. Musst irgendwo hin, am besten alleine, auch wenn es dir widerstrebt. Du hast nachts im Traum plötzlich Visionen, du zweifelst an deinem Verstand. Du sagst, du hast Angst, du weißt nicht, wie es weitergeht. Du bist ausgebrannt.
Danach kommt der Refrain.
Wir werden hier auf dich warten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und manchmal schreibst du uns Karten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und im Wechsel zum Refrain setzen dann auch die Instrumente wieder voll mit ein. Die Energie steigt wieder an. Und nach dem ersten Refrain gibt es dann auch so ein Mini-Interlude. Mhm. Bis es dann später weitergeht mit Strophe 2.
Du sagst, du fühlst dich allein in einem Raum voller Menschen, als wären sie nur Illusionen. Niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst sie selber nicht mehr. Du sagst, du wirst verfolgt und sie wollen dich töten. Doch wer sie sind, ist nicht klar. Und alles, was du jemals gewusst hast, ist überhaupt nicht wahr. Gefolgt vom Refrain. Wir werden hier auf dich warten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und manchmal schreibst du uns Karten. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Nach dem Refrain kommt nochmal ein Post-Refrain, der zwar die gleiche Melodie hat wie der Refrain, aber einen anderen Text. Ich wünsche dir, dass du dich findest. Du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Und unterwegs nicht verschwindest, du bist immer noch auf der Suche nach dir selbst. Das ganze Lied geht dann über in ein Outro, das ist rein instrumental.
Mhm.
Und da kommen dann sehr stark die Bläser hinzu. Und ich finde, eigentlich stehen die da sogar im Vordergrund.
Ja, voll.
Und ich finde, das gibt dem ganzen Lied auf jeden Fall auch nochmal einen ganz anderen Schub und auch noch mal so ein ganz anderes Gefühl.
Mhm.
Weil ich finde, der Song beginnt ja mit diesem sehr markanten Gitarrenriff und Intro, was sich ja so steigert, auch in der Spannung und dann so abfällt.
Mhm.
Und wie dann die Strophen gestaltet sind, das ist ja schon ein bisschen, was heißt ein bisschen, aber das ist ja schon sehr beklemmend, düster. Das ist jetzt keine Wohlfühlmelodie neben dem Text, auf den wir ja gleich noch eingehen, fühlt sich das ja auch schon sehr bedrückend an.
Ja, es ist sehr toned down. Da passiert ja im Hintergrund gar nicht so viel. Und dadurch ist seine Stimme so im Vordergrund. Und durch die Art, wie er singt, wirken die Worte noch mal ganz anders und düsterer auch. Ja.
Genau, ich finde, alleine auch vom Klang her wirkt es sehr schwer.
Mhm.
ermattend, so, ja. Und das Outro hingegen empfinde ich dann wieder ganz anders. Das finde ich sehr auffühlend, aber positiv. Mhm. Und ich empfinde das auch eher bekräftigend und motivierend. Und für mich ist das wie so ein Durchatmen nach einer sehr langen und anstrengenden, ereignisreichen Episode im Leben.
Mhm.
Also, dass man wie so eine Art Klarheit hat und Kraft und auch so ein gefestigteres Gefühl.
Ja, ich finde, für mich kommt das auch schon bei den Refrains durch. Dadurch, dass die Instrumente dann wieder einsetzen und die Stimmung auch jetzt nicht fröhlich ist, aber irgendwie positiver.
Empfinde ich zum Beispiel nicht so, gar nicht.
Oh, okay.
Also ich finde alles, was vor dem Outro ist, überhaupt nicht fröhlich. Das ist kein Wort, was ich mit dem Text vorher mit dem Klang vorher verbinde. Ich finde es sehr bedrohlich fast schon.
Okay, ja, also mit fröhlich würde ich das jetzt auch nicht beschreiben. Aber es klingt positiver.
Ja, ja.
Für mich.
Ja, genau, klar. Mhm. Für mich tatsächlich nicht. Aber deswegen mag ich auch den Ausklang des Liedes so, beziehungsweise finde ich, rundet das halt noch mal viel mehr ab in dem Song. Und ich finde, der Song wäre auch nicht so stark, wenn es dieses Outro nicht hätte.
Mhm.
Weil ich finde, wenn wir gleich uns den Text noch angucken, dass dieses Outro auch so ein bisschen klingt wie so eine Erinnerung oder wenn das so vorm inneren Auge noch mal abläuft, was man alles geschafft hat und was man alles überwunden hat. Und das zieht so an einem gedanklich vorbei, alles, woran man gescheitert ist oder wo man Erfolg hatte, Höhen und Tiefen. Und irgendwie, finde ich, geht man dann so gestärkt aus diesem Song heraus.
Ja, das finde ich auch, ja.
Das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Ich finde es sehr gelungen, auch wenn alles davor ja einen schon noch runterziehen kann.
Okay.
Also ich für mich empfinde das so.
Mhm. Ja, dann lass uns doch mal auf den Inhalt schauen.
Ja, ich finde, in dem Song wird man sehr ins Geschehen hereingeschmissen. Mhm. Man hat ja gar keine Infos, es wird kein bildhaftes Setting erzeugt, wie man das beispielsweise in anderen Songs hat, die eher so ein Storytelling sind. Das ist der Song nicht für mich.
Nee, es ist alles sehr allgemein und nicht so konkret.
Ja, ich finde, es wird ein bestimmten, na, so unkonkret finde ich es eigentlich gar nicht. Was ich ein bisschen besonders finde, ist das Du, dass man so direkt angesprochen wird.
Fühlst du dich direkt angesprochen von dem Song?
Nee, also jein, anders. Also anders, als du wahrscheinlich mit deiner Frage meinst. Also auf einer anderen Ebene fühle ich mich angesprochen. Oder ich würde eher sagen, auf einer anderen Ebene spricht mich dieser Song an. Ich selber würde mich aber bei dem Du nicht angesprochen fühlen, was er hier singt. Aber dennoch ist es ja eine Form, die in den Texten bei Farin jetzt, würde ich sagen, gefühlt nicht so häufig vorkommt, dass er direkt singt, du machst dies, du machst das.
Mhm.
Also, dass das lyrische Ich direkt jemanden, also das vermeintliche Gegenüber adressiert mit einem Du und dich und dir.
Ja, dass er über jemanden singt und nicht über sich selbst.
Genau, dass er halt jemanden konkret anspricht und das halt nicht mit die Mädchen oder die Jungs oder irgendeiner bestimmten undefinierten Personengruppe.
Ja.
Sondern wirklich sehr direkt.
Mhm. Weil ich habe bei dem Lied immer das Gefühl, dass er so über jemanden singt und beziehe mich immer eher im Refrain mit rein, wenn er wir singt.
Interessant, weil das habe ich zum Beispiel gar nicht.
Gut.
Also, da zähle ich mich nicht dazu und habe das auch nie so empfunden, weil da, wenn es danach geht, dann bin ich tatsächlich eher bei dem Du.
Ah, ja. Also, ich kann diese Du-Formulierung auch in Teilen sehr gut nachvollziehen. Die Struggle, die dort beschrieben werden, gerade in Strophe 1, das geht ja direkt rein mit du hast dich verloren, als hättest du ein fremdes Leben gelebt. Das ist ja sehr existenziell.
Mhm.
Und in bestimmten Phasen meines Lebens konnte ich diesen Einstieg sehr, sehr gut mitfühlen und hätte mich dann wahrscheinlich auch eher davon angesprochen gefühlt oder habe mich davon angesprochen gefühlt, von diesen Zeilen und weniger vom Refrain, aber das hat sich mit der Zeit geändert.
Ah, interessant, für mich nicht. Also, da bin ich dann, glaube ich, doch eher beim Du, was vielleicht aber auch damit zu tun hat, dass meine Schnittmenge mit dem besungenen Du auch größer ist, vermutlich, als die Schmittmenge bei dir. Wer kennt sie nicht, die allgemeine Schmittmenge? In den Einheiten ein Schmidt.
Zwei Schmidtchen.
Ja. Drei Schmitterte.
Die Plurale eskalieren.
Ja. Wie viele Schmitz hast du heute auf deiner angesprochenen Skala?
Ein.
Ich fühle das heute in vier Schmitz.
Oh Gott.
Und ja. Die fünf ist dann Schmitz Katze.
Nicht zu verwechseln mit Schrödingers Katze, weil die existiert nicht, oder doch?
Weiß ich nicht. Das kann vielleicht Schmitz Katze. Kannst du vielleicht sagen?
Vielleicht.
Ja, oder Schmidtchen Schleicher, wer weiß das schon?
Niemand so genau, würde ich vermuten. Ja. Wie finden wir den Weg zurück?
Also, Herr Schmidt ist angesprochen. Da waren wir.
Ja, ich finde, in der ersten Strophe hört für mich die Schmidtmenge dann später auch auf.
Bei was genau? Also ab welcher Zeile würdest du das festmachen?
So ein bisschen zwischen, du hast nachts im Traum plötzlich Visionen und du zweifelst an deinem Verstand.
Ah ja, okay, das fühle ich natürlich voll.
Mhm.
Well, well, well. Und heute in meiner öffentlichen Therapiestunde seid alle dabei. Herr Schmidt ist es auch.
Es geht um den Verstand. Ja, ich meine, es holt mich dann auch so ein bisschen wieder zurück bei du hast Angst, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, das Gefühl kennen sehr viele Menschen. Und auch dieses ausgebrannte Gefühl, gerade wenn man diese Angst sehr lange aushält und sich davon auch sehr ausgebrannt fühlt.
Ja, also klar, Emotionen lange auszuhalten, statt vielleicht bewusst damit umzugehen und daran zu arbeiten, ist immer anstrengend. Also daran zu arbeiten und sich damit zu beschäftigen, ist auch anstrengend.
Ja.
Aber anders anstrengend, weil man ja dann Strategien für sich erproben und im besten Fall ja auch gesunde Strategien erlernen kann, wie man das beim nächsten Mal angehen kann, ohne dass man direkt in so ein Loch fällt. Also ohne, dass man ausgebrannt ist.
Mhm.
Und wenn man die ja nur einfach aushält, dann ist man konstant ausgebrannt.
Ja.
Und ausgebrannt, ich weiß gar nicht, ab 2008, als das Album rauskam, Burnout eigentlich schon so ein Thema war. Also das Thema Überarbeitung und Burnout. Meine Therapeutin hat ja mal gesagt, wissen Sie, Burnout ist auch nur ein anderes Wort für Depression für Menschen, die sich das nicht eingestehen können.
Ja.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast irgendwann gesagt. Und das ist ja durchaus etwas, was sich ja in diesem Text immer wieder widerspiegelt. Ne, man dieses verloren fühlen, sich selber nicht erkennen, sich so fremd fühlen, also auch in seinem eigenen Leben fremd fühlen, alleine sein oder alleine sein wollen, das Bedürfnis zu haben, andere Menschen zu meiden und so weiter, das sind ja schon Albträume, also beziehungsweise Träume mit plötzlichen Visionen, das sind ja schon auch Anzeichen, die darauf hindeuten können.
Mhm.
Ja, und das sind für mich auf jeden Fall auch alles Sachen, die ich kenne, das mit diesen Visionen im Traum ist bei mir natürlich nicht in dem klassischen Sinne, dass ich wirklich denke, dass ich Visionen habe, sondern das ist für mich halt nahe zu dem Zeitpunkt, als ich den Song 2008 damals zum ersten Mal gehört habe, als das Album rauskam, hatte ich ja noch nicht das Wissen darum, aber heute weiß ich natürlich, dass das Schlafparalysen sind mit übelst krassen Halluzinationen und keine Visionen, auch wenn ich nicht der Meinung war, dass ich Visionen habe, aber ich wusste halt schon, okay, da ist schon noch einiges im Argen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei mir war, ob das sich 2008 schon so ausgeprägt hatte oder erst später kam. Ich kann da gar nicht so genau den Finger drauf legen. Da kann ich natürlich auch durch meine Halluzinationen, die ich oft im Halbschlaf habe, auch schon ein bisschen mit relaten, aber ich würde das nie als, ich verbinde es trotzdem nicht so mit diesem Lied, dieses nachts im Traum plötzlich Visionen.
Genau, weil, also so geht es mir auch, weil ich mich aber an dem Wort Visionen störe.
Ja.
Visionen klingt immer so übernatürlich, sinnlich, esoterisch, so was Positives. Ich gucke in eine Kristallkugel und kann ja die Zukunft vorhersagen. So. Also das verbinde ich mit dem Wort Vision. Und würde da jetzt stehen, du hast nachts plötzlich Albträume, auch wenn sich nicht reimt, dann würde ich damit absolut relaten.
Ja. Ja, damit würde ich auch mehr relaten, obwohl ich die Visionen gar nicht so positiv einordne, weil ja dann ja auch direkt singt, du zweifelst an deinem Verstand. Also zumindest das Gefühl zu diesen Visionen ist kein positives von der Person.
Naja, ich glaube, wenn man so selbst Visionen, wie ich das beschrieben habe, was ich unter Visionen verstehe oder was ich mit dem Wort Vision assoziiere, da kann man ja trotzdem an seinem Verstand zweifeln, ob die jetzt nun positiv besetzt sind oder negativ.
Das stimmt.
Aber klar, das sind ja schon Sachen, die ich eben auch kenne und vor allem diesen Punkt mit der Angst, wenn du ja auch teilweise weißt, dass das jetzt nur eine irrationale Angst ist, aber du kannst halt Probleme, die auf emotionaler Ebene bestehen, nicht auf rationaler Ebene lösen. Und Angst ist kein rationales Problem.
Und das ist der schlimmste Struggle in diesem Leben.
Wirklich.
Egal wie bewusst man sich über die Situation ist, es macht die Situation nicht wirklich besser.
Nee, und selbst wenn du einfach auch realisierst und vor dir her mantramäßig erzählst, so ich weiß, dass das gerade eine Angst ist und die ist irrational und ich weiß, dass ich das nicht haben muss und ich weiß, dass mir nichts passiert, das, nützt relativ wenig, würde ich sagen.
Ja.
Ich habe mich im Refrain hingegen gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich wir und uns? Also warum sind das auf einmal mehrere und nicht nur das lyrische Ich?
Die ganze Band.
Genau. Ich habe mich auch gefragt, wer ist damit gemeint? Die Band, der Freundeskreis, die Familie, wer?
Ja, das ist, glaube ich, einfach sehr viel Raum für Interpretationsmöglichkeit, was man da reinhören möchte.
Ja, also ich bin ob der Mehrzahl nur einfach etwas irritiert. Aber ich finde es interessant, dass im Refrain die Wir-Gruppe klar benennen kann oder erkennt, dass diese Person auf der Suche nach sich selbst ist.
Ja.
Diese und Außenbeobachtung.
Das finde ich auch richtig gut und ich finde auch den Umgang damit gut. Dieses, wir werden auf dich warten und wir sehen das und erkennen das an und wir geben dir Zeit, nimm dir die und warten hier auf dich. Und das finde ich irgendwie sehr schön und deswegen, da resoniere ich auf verschiedenen Ebenen mit dem Refrain tatsächlich.
Ja, für mich ist das so ein okay zur Kenntnis genommen. Ja.
Danke, Herr Schmidt.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, das gibt mir halt nicht so viel in dem Refrain. Also ich finde es auch gut, dass das so anerkannt wird und dass man dem Ganzen irgendwie Raum und Zeit gibt.
Ja.
Aber irgendwie ist es halt so, ja.
Wild.
Ich kann das auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber es ist so, ja.
Was da bei mir so richtig doll resoniert, ist, ich bin zum Teil mit Menschen in meinem Umfeld aufgewachsen, für die war es schwierig, Veränderungen bei mir anzuerkennen, zu akzeptieren und zu lernen, dass das okay ist und dass es Menschen gibt, die den Weg mitgehen und entweder mich begleiten oder auf mich warten. Das hat irgendwie recht lange gedauert. Aber das war dann, als ich das realisiert habe, eine sehr schöne Erfahrung und gibt einem ja auch die Kraft, eigene Entscheidungen zu treffen und das eigene Leben zu leben und sich wirklich zu verändern und vielleicht aus einer Situation heraus zu befreien. Und deswegen resoniert der Refrain ganz doll mit mir, weil ich das dadurch auch zurückgeben kann. Anderen Menschen, meinen FreundInnen, auf sie zu warten oder Veränderungen mitzugehen. Also noch viel mehr als vorher, weil ich weiß, was es bedeutet, das zu empfangen. Und dadurch, ich weiß nicht, bei dem Refrain habe ich immer ganz doll das Gefühl, der gibt mir so viel Sicherheit, dass es Menschen gibt, denen meine Veränderungen nicht wehtun und die nicht negativ darauf reagieren.
Ja, ich glaube, bei mir löst der halt einfach nicht so viel aus, weil dieses Warten ist halt so, also es ist natürlich für dich zum Beispiel eine super gute Lösung und für mich ist es halt so, ich will halt nicht, dass Leute auf mich warten.
Mhm.
Also weißt du, ich möchte entweder, dass sie Teil davon sind,
mhm,
oder wie soll ich sagen, oder sie finden vielleicht auch nicht statt, also und das meine ich gar nicht böse, sondern dass man halt eben so sein Leben lebt und eben auch manchmal eine Zeit lang keinen Kontakt hat und so sein Ding macht, weil man das gerade braucht, aber mhm, ich finde dieses Warten,
Ja, ich glaube, für mich ist dieses Warten nicht nur so ein Warten darauf, dass jemand zurückkommt, also physisch zurückkommt, sondern auch die Person begleiten und durch den Prozess begleiten und geduldig sein und darauf warten, dass es besser wird.
Ja, aber für mich sind Warten und jemanden begleiten zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil Warten ist halt passiv.
Naja, also, aber manchmal ist es nötig, auch in bestimmten Teilschritten zu warten, weil die Person das entweder alleine oder mit jemandem anderen irgendwie begleiten möchte.
Genau, und deswegen resoniert das wahrscheinlich für mich nicht so, weil ich zum einen, wie gesagt, irgendwie nicht will, dass Menschen warten,
mhm,
sondern sie sollen halt einfach mit ihrem Leben weitermachen und jetzt nicht irgendwie so.
Naja, aber das kannst du ja trotzdem. Also das eine schließt das andere ja nicht aus, nur weil ich darauf warte, dass zum Beispiel eine Person wieder den Kontakt mit mir aufnimmt, bedeutet das nicht, dass ich mein Leben nicht lebe. Es bedeutet nur, dass ich die Person nicht vergesse und nicht aus meinem Leben ausschließe.
Ja, ich glaube, ich verbinde mit diesem Warten halt auch eine Erwartungshaltung. Und das, mhm, ist das, was mich daran so stört.
Hm, ich gar nicht.
Also entweder du lässt mich mein Ding machen,
mhm,
aber dann warte halt bitte auch nicht, weil es kann halt sein, dass ich eben nicht wiederkomme und das, ne? Oder du begleitest mich halt dabei, fertig, kein Warten. Wir sind ja nicht beim Arzt.
Aha. Für mich gehört diese Option, dass die Person nicht zurückkommt, so ein bisschen zu dem Warten dazu. Also das hat dann halt auch irgendwann seine Grenzen, aber ja.
Genau, und das empfinde ich halt bei dem Wort Warten nicht so.
Mhm.
Dass das eine Grenze hat und deswegen, ne, der Schwung zu dieser Erwartungshaltung und das stört mich daran, glaube ich, so ein bisschen.
Mhm.
Würde das jetzt eher so ein Aushalten sein, dann wäre das irgendwie was anderes, glaube ich. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das resoniert halt einfach nicht mit mir und das ist ja auch fein. Also
ja.
Am Ende, ja, ja, von mir aus. Aber ich habe mich auch gefragt, was für Karten?
Na, Postkarten.
Also, ja, naja, das ist mir schon klar, dass es keine Landkarten sind. Aber ich habe mich dann gefragt, ob auf der Suche nach dir selbst, habe ich ja schon auch ein Stück auf einer Metaebene verstanden.
Mhm.
Und das mit den Karten hat für mich ja immer so einen Touch von, die Person ist auf der Welt unterwegs und reist und versucht sich dadurch zu finden und verschickt halt dann eben von Buxtehude irgendwelche Karten.
Ja, aber er singt ja in der ersten Strophe, musst irgendwo hin, am besten alleine. Das impliziert für mich schon dieses sich wegbewegen und vielleicht woanders hinziehen oder reisen, an anderen Orten sein, von denen man Karten schreibt.
Mmh. Ja, ich habe das halt nicht mit Reisen verbunden, gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Sondern einfach so vor sich selber fliehen, aber jetzt nicht im physischen Sinne. Sondern nur, dass dieses Gefühl besteht, aber nicht, dass man das umsetzt.
Ja, aber viele fliehen vor sich selbst, indem sie physisch fliehen.
Ja, ja, das weiß ich schon. Und deswegen habe ich mich ja auch gefragt, was für Karten?
Mhm.
Weil das für mich eben nicht die Lesart war, dass diese Person dann wirklich in die Welt hinauszieht. Und irgendwo hingeht.
Ja.
sondern dass sie ganz viel mit sich ausmacht und sich vielleicht zu Hause vergräbt. Das war so mein Gedanke und deswegen dachte ich mir, ja, Karten, weiß nicht. Aber ja, klar, wenn man das natürlich so sieht.
Es kann ja auch eine Metapher sein dafür, dass sich jemand ab und zu mal meldet aus dieser Stille heraus, ohne dass die Person sich jetzt physisch sehr weit weg bewegt hat oder so, sondern einfach, es besteht halt gerade nicht so viel Kontakt und die Person meldet sich ab und zu mal aus der Stille heraus während eines Prozesses.
Ja, ja, klar. 2008 gab es natürlich auch noch keine, also zumindest in Deutschland, keine Messenger-Dienste, oder? Nee.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir hatten immer noch den Vodafone 49 Cent Tarif.
Ja.
Da wurde zumindest in Deutschland primär über SMS kommuniziert und die haben gekostet.
Ja.
Und Messenger, so WhatsApp und so, das kam erst später. Da war ja auch Internet auf dem Telefon noch richtig, richtig teuer.
Ja, ja, ja. Ja, weil ich gerade einfach nur überlegt habe, was so heute das Pendant wäre. Beziehungsweise, dass ja Karten das Medium auch wäre, wenn man unterwegs ist, weil, ja.
Ja, Instagram-Story. Ja, oh Gott. Richtig unpersönlich.
In Strophe 2 geht es dann weiter mit der Beschreibung, wie sich das Gegenüber fühlt und was da eben alles so eine Rolle spielt.
Mhm. Damit resoniere ich auch wieder mehr. Also irgendwie immer so mit der ersten Hälfte der Strophen resoniere ich voll und danach nicht mehr so.
Ja, also bei dem Teil habe ich auch vor allem, du sagst, du fühlst dich allein in einem Raum voller Menschen, als wären sie nur Illusionen. Niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Du sprichst sie selber nicht mehr. Der Rest, mit dem kann ich auch nicht so richtig resonieren, mit diesem Verfolgen und Töten. Und ja. Da gehe ich auch nicht mit.
Ja, das geht dann in so eine Paranoia-Schiene.
Genau. Und damit kann ich persönlich jetzt für mich auch nichts anfangen. Also das ist mir auch fremd, aber der erste Teil total.
Mhm. Ja, richtig doll. Also gerade sich in einem Raum voller Menschen alleine fühlen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Gerade in so einem Umfeld, das man selbst nicht beeinflussen kann. Also wenn es jetzt so in der Kinder- und Jugendzeit das familiäre und soziale Umfeld ist, das man nicht beeinflussen kann. Oder später Schule, Ausbildung, Universität, Arbeitsplatz. Da gibt es oft Situationen, da sucht man sich halt nicht aus, mit wem man Zeit verbringt. Und sich in diesen Räumen, selbst wenn irgendwie viele Menschen dort drin sind und man sich so oberflächlich unterhält, trotzdem total alleine zu fühlen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Und auch, als wären sie nur Illusionen. Mhm. Also dieses Gefühl von, naja, irgendwie.
Es würde sich nichts ändern, wenn sie nicht da wären.
Ja, und als wären das nur so Hüllen und irgendwie kann man damit nichts anfangen, weil man die gar nicht so richtig als Mensch wahrnimmt, sondern so als, naja, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, also die sind halt da, aber die haben keinen Mehrwert. Ich fühle mich überhaupt nicht connected mit anderen Menschen allgemein.
Ja, die Verbindung fehlt und dadurch ist das so alles so oberflächlich und es fühlt sich so falsch an und so gelogen teilweise. Gerade wenn man nett ist und irgendwie sehr viel Smalltalkt, obwohl es nichts Schlimmes ist. Aber es gibt so Situationen, da fühlt sich das total gelogen und falsch an.
Ich finde eher, und das kommt sicherlich aus den unterschiedlichen Erfahrungen heraus, ich resoniere da tatsächlich eher so mit dem Wort Illusion, weil für mich ist es dann eher so, dass sich das so surreal oder unecht anfühlt oder diese Menschen halt einfach nur so, ja, auch gar nicht so, als wären die halt gar nicht richtig existent.
Mhm. Ja.
Wie so Hologramme, die sind halt leer und da ist irgendwie nichts.
Ja.
Und das schließt ja auch so ein bisschen an mit niemand redet mit dir, weil kein Mensch deine Sprache spricht. Also wenn es dir irgendwie auch nicht gut geht und du versuchst es irgendwie zu äußern, du weißt irgendwie gar nicht wie und du versuchst es irgendwie auch zu beschreiben und niemand sieht oder erkennt, wie es dir geht oder versteht vielleicht auch nicht, was du mitteilen möchtest, weil das ja auch sehr schwer sein kann, also sehr schambehaftet und manchmal weiß man ja selber überhaupt gar nicht, was einem fehlt und findet auch einfach die Worte nicht, aber es gibt halt eben auch niemand, der das irgendwie checkt und das befördert ja nochmal viel mehr dieses Gefühl von Alleinsein. Und dieses, du sprichst sie selber nicht mehr, die Sprache.
Voll. Für mich überträgt sich das auch ganz viel auf Situationen, in denen mein Gefühl zu einer Situation irgendwie klein geredet wird. Und auch wenn ich mit anderen Menschen über moralische Vorstellungen spreche und ethische Vorstellungen und merke, dass das nicht unbedingt die Durchschnittsmeinung in diesem Raum ist. So, da fühle ich dann auch immer dieses, niemand spricht hier meine Sprache. Warum fällt euch nicht auf, dass das total unlogisch ist, alles? Und das überträgt sich dann auch ganz doll. Und dann fühle ich mich auch sehr allein in einem Raum voller Menschen.
Ja, total. Ich musste da eben auch an so ein paar Situationen denken, wo ich im Nachhinein auch gedacht habe, naja, aber ich habe das doch angesprochen und mit den und den Worten und mehrfach und immer wieder unterschiedlich beschrieben und trotzdem hat das in meinen Augen niemand wahrgenommen, was ich damit ausdrücken wollte oder ja, also manchmal, wie gesagt, ist es ja auch nicht so einfach, Sachen konkret zu benennen, wenn man eben selber auch noch keine klaren Worte dafür findet oder keine klaren Gedanken. Manchmal ist es ja auch nur ein diffuses Gefühl.
Ja.
Und wenn man dann selber schon nicht mehr so richtig weiß, noch ein und aus und versucht, das dann zu erklären und das Gegenüber oder die Menschen gegenüber haben vielleicht auch gar kein Interesse, das zu verstehen oder nachzuvollziehen oder watschen das so ab oder ja, denen ist es einfach egal, dann finde ich, bestärkt das ja noch viele Sachen, die hier in dem Text sowieso schon besprochen wurden oder angesprochen wurden.
Ja.
Ja, ich glaube, mich stört da auch so ein bisschen wieder dieser Turn mit dem, du sagst, du wirst verfolgt und sie wollen dich töten, weil ich finde, das passt irgendwie nicht in diesen Text.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Das ist halt so ein Extrem.
Genau, und ich finde, das ist over the top und ich finde, das hätte der Text überhaupt nicht gebraucht. Und
ja.
Das ist ja irgendwie ist das mit diesem Paranoiden und Schizophren und welche Worte Farin auch immer dafür verwendet. Es ist ja so ein wiederkehrendes Ding bei ihm, dass das immer mal in Texten eingestreut ist. Und ich weiß nicht, was er für eine seltsame Obsession damit hat, aber ich finde, das ist für den Rest des Textes einfach unpassend. Das gehört für mich nicht da rein thematisch.
Ja, finde ich auch.
Weil alles andere vorher ist ja eher missverstanden werden und Depression tendenziell oder Burnout, wenn man es so nimmt, ne, könnte man jetzt eben auch so nennen. Aber das ist irgendwie, ja. Fühl's nicht.
Nee, ich fühle das auch überhaupt nicht.
Also genau, fühle das persönlich nicht und ich finde auch vom Gefühl für den Text ist das für mich das Einzige, was nicht in den Text passt. Und deswegen ist der Text für mich jetzt auch nicht zu 100% gelungen.
Ja, das geht mir auch so.
Ist immer so ein Ick.
Die anderen Sachen, die teilweise auch die Formulierungen und so, ich meine dieses, weil kein Mensch deine Sprache spricht, du sprichst sie selber nicht mehr, das finde ich so, so gut. Und dann nimmt das so einen Turn.
Reißt
das
mit dem Arsch wieder ein.
Der Mann, der nicht tanzen kann.
Ja. Farin ist nicht Schmidtchenschleicher mit den elastischen Beinen.
Ja.
Auf der Tanzfläche.
Ja, und das ist dann irgendwie schade in dem Moment. Weil es irgendwie viele Punkte in dem Lied gibt, mit denen ich voll resoniere und die ich auch sehr schön finde. Und für mich ist halt, wie gesagt, der Refrain sehr uplifting. Und ich finde den toll, weil der mir immer das Gefühl gibt, dass selbst wenn ich auch manchmal in so bestimmten Situationen gefangen bin, aus denen ich raus möchte und immer und immer und immer wieder erzähle, dass ich diese Situation so kacke finde und du mir immer und immer wieder sagst, dann geh doch raus aus dieser Situation und ich es noch nicht mache und du auf mich wartest.
Ja, und genau das ist nämlich das Ding. Für mich ist es kein Warten.
Ja.
Für mich fühlt sich, also wenn das für dich den Ausdruck des Wartens hat, ist das auch voll fein, damit kann ich leben. Aber für mich ist das kein Warten. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, das auszuhalten und einfach da zu sein. Aber das hat für mich nicht dieses Warten, weil das impliziert für mich, ich warte auf etwas, damit ich wieder aktiv werden kann. Aber ich bin ja die ganze Zeit aktiv.
Ja, und für mich ist so, ich begleite dich und warte darauf, dass du an deinem Ziel ankommst.
Ja, nee.
Wir sehen das sehr unterschiedlich. Finde ich gut.
Ja, ja, aber das erklärt natürlich auch, warum du am Anfang gesagt hast, dass der Refrain für dich total oder im Gegenzug zu den Strophen positiv besetzt ist und ich gesagt habe, für mich halt nicht, weil mir gibt das nichts.
Ja.
So. Und da bin ich wirklich krass, ich weiß nicht, pedantisch oder...
Du hast halt eine sehr klare Definition davon.
Ja, weil Worte für mich in den meisten Fällen nicht nur Worte sind, sondern für mich sind bestimmte Worte und vor allem in bestimmten Kontexten immer mit einem Gefühl assoziiert. Mhm. Und warten ist kein positives Gefühl.
Oh.
Es ist egal, ob warten auf etwas Positives bezogen ist. Ne? Also ich warte auf meinen nächsten Urlaub. das war nicht mal beabsichtigt. Oder irgendwie warten auf irgendwas anderes. Warten ist für mich nie positiv. Ich will nicht warten. So, ich will auf nichts warten. Ich möchte einfach keine Zeit mit Warten verbringen. Und da merke ich richtig, wie so ein innerer Widerstand ist bei diesem Wort. Und ich weiß, dass das, oder ich habe die Vermutung, und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das nicht bei allen Menschen so funktioniert, dass bestimmte Worte oder Formulierungen mit gewissen Gefühlen oder Emotionen verbunden sind.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich bin in der Regel auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Und warten ist, wenn es um bestimmte Dinge geht, für mich auch schwierig. Aber komischerweise, wenn es zwischenmenschlich ist, fällt mir das viel leichter, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen mit mir das, was du sagst, ausgehalten haben. Das, was für mich so ein bisschen dieses Warten ist. Und dass ich das zurückgeben kann. Und dadurch ist das für mich nicht, ist jetzt auch nicht super positiv, aber ist halt auch nicht total negativ. Es ist so ein Neutrum, in dem ich mich bewege und immer wieder so die Hand ausstrecke.
Genau, und das ist aber, also gibt es für mich, das ist für mich nochmal losgelöst, weil das Gefühl zu dem Wort ist für mich generell erstmal, wenn ich das Wort warten höre.
Ja.
Ist auf einer Metaebene schon in einem Spektrum von ne, positiv zu negativ, Tendenz negativ. Nur das reine Wort, egal um was es geht. Nur ich das Wort warten höre. Wenn ich das Wort Besen höre, löst es ungefähr dasselbe aus auf dem
Hex,
Spektrum.
Hex.
Das zum Beispiel nicht. Das wäre positiv besetzt.
Ja.
So, und so funktioniert das mit ganz vielen Sachen. Mhm. Und wenn ich dann aber ganz praktisch gesehen im Hier und Jetzt das Wort warten, dann habe ich da keinen Bock drauf.
Okay.
So. Egal, um was es geht. Also ich unterscheide da halt nochmal zwischen, was löst das Wort an sich in mir aus, was verbinde ich damit und was verbinde ich in diesem Kontext damit oder in anderen Kontexten. Und ja, und das meinte ich halt vorhin mit, das ist meine Erfahrung, dass das anscheinend nicht alle Menschen so haben, dass wenn sie Worte hören, sie damit sofort ein innerliches Gefühl oder so ein Vibe empfinden.
Ja. Ich glaube, ich empfinde die Worte auch immer überwiegend kontextbasiert und nicht so losgelöst.
Genau, und ich habe die zwei Ebenen. Ich habe die losgelöste Empfindung und ich habe die kontextgebundene Empfindung. Aber warten ist generell nicht positiv.
Wir warten weder auf Schmidtchen noch auf Schrödingers Katze.
Nee.
Ja.
Was ich aber tatsächlich schön finde, ist im Post-Refrain, dass die Zeile fällt, ich wünsche dir, dass du dich findest.
Und unterwegs nicht verschwindest.
Genau, weil ich finde, das lässt total offen, wie dieser Ausgang ist.
Ja.
Aber einfach nur zu sagen, ich möchte, dass du für dich ankommen kannst, was auch immer ankommen oder zu dir selbst finden oder Sicherheit oder Geborgenheit oder was auch immer das heißt. Aber ich möchte, dass du das, was du für dich selber brauchst, auch erreichen kannst.
Mhm. Ja.
Auf einer schon emotionalen Ebene. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwie Reichtümern und eine Jolle im Meer und so ein Quatsch.
Ja, und ich mag auch diesen Nachsatz sehr gerne und unterwegs nicht verschwindest. So dieses, ich hoffe, dass du dich dabei nicht verlierst auf der Suche, dich zu verändern.
Genau, dass du daran nicht zerbrichst, dass es dir nicht schlechter geht, dass du nicht vielleicht in dem Zustand, in dem du gerade bist, versinkst und am Ende nicht mehr weißt, wie du da rauskommen sollst. Auf jeden Fall, ich finde, das hat was ganz, ganz Positives. Und dann dieses Outro, das schiebt es nochmal so richtig nach vorne.
Ja, Mensch. Ich habe übrigens bei dem Outro immer das Gefühl, dass die Melodie zu einem anderen Lied gehört. Aber ich glaube, das tut sie nicht. Und irgendwie ist das ganz komisch.
Wir haben ja beide vorhin nochmal die beiden Live-Versionen gehört. Und über die sprechen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Aber da ist mir auch aufgefallen, und das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, dass das Outro mich an einen Live-Auftritt von einer ganz anderen Band erinnert, nämlich an Gorilla Rodeo. Und ich der Meinung war, dass die einen Song haben, den sie live irgendwie auch so ähnlich ausklingen lassen oder so ein ganz langes Interlude-Stück haben, das so ähnlich klingt. Und ich meine, die haben ja auch mit Bläsern und dies und das und tralala und sind ja auch ein Haufen Leute auf der Bühne. Und ich weiß, habe schon überlegt, ich weiß einfach nicht, welcher Song das sein soll. Keine Ahnung. Vielleicht einer der in Anführungsstrichen neuen Songs, die ich jetzt seit, weiß ich nicht, 7 oder 8 Jahren live gehört habe und seit 10 Jahren wird irgendwie ein neues Album versprochen. An dieser Stelle, hallo, neues Album, wann?
Ja.
Also, Stichpunkt, ich warte nicht gerne, ich bin sehr geduldig, sehr, aber 10 Jahre ist auch für mich, ne?
Ist auf jeden Fall eine Zeit.
Ja, oh, es
das sind 5 Schmidtchen.
Ja, ey, ich habe teilweise die Songs, die auf diesem neuen Album erscheinen sollen, sie sind ja teilweise schon fertig, habe ich schon so oft jetzt dann live gehört über die Jahre verteilt, dass ich manche Songs gefühlt schon auswendig kann, wenn die laufen, aber es gibt kein Album dazu, ich kann es mir nicht anhören. Sowas macht mich ganz wahnsinnig.
Das ist fies.
Ja.
Sad. Aber apropos live, lass uns über die Live-Version sprechen.
Ja, die machen mich jetzt nicht so glücklich, ich sag's gleich.
Nee, also die auf der Zu heiß von 2010, da macht er ja diese Ansage mit dem über euch rüberwalzen Zeug und so. Und ich finde es instrumental solide, er klingt total außer Atem.
Ja, oder? Ich finde auch, dass er gesanglich ganz schön dünn und wackelig klingt teilweise. Ja. Also Farin.
Ja, aber davor kam auch 10. Also das Outro von 10 ist ja noch so in dem Lied mit drin und dann geht's über. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen verausgabt, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist 10 für ihn gesanglich jetzt nicht so anstrengend?
Nee.
Oder? Nee. Wenn ihr was über 10 wissen wollt, geht einfach, keine Ahnung, 3000 Jahre zurück zur Folge zu 10.
Folge 2.
Folge 2 von Endlich Wild. Und die muss vor einem halben Jahr ungefähr ein bisschen mehr gekommen sein.
Anfang des Jahres, ja.
Ja, Anfang des Jahres. Genau, auf jeden Fall, er klingt halt sehr außer Atem und kann so, trifft die Töne nicht ganz richtig, weil er viel zu oft atmen muss. Und das ist, ja.
Und der Gesang klingt auch abgehackt. Also manchmal verschluckt er das Ende von so ein paar Zeilen und das macht mich immer ganz unbehagen, weil das fühlt sich so unfertig an. Ja, das Interlude ist dafür ein bisschen ausgedehnter. Das finde ich eigentlich ganz süß gemacht.
Ja.
Aber ansonsten haut mich die Version jetzt nicht um und sie walzt mich auch nicht platt.
Nee, leider nicht.
Also, sorry, Farin, aber, also nee, nicht sorry, aber Satz mit X,
das war wohl nix. Ja, aber was noch weniger plattwalzt, ist halt die Version von Danger. Die ist,
Da finde ich den Gesang aber minimal besser. Also
zumindest ich finde den total schwach. Er klingt zwar nicht so außer Atem, aber er trifft halt die Töne alle nicht.
Echt? Ich finde, er bewegt sich mehr in so einem Fenster, wo es irgendwie funktioniert. Ich sage nicht, dass es gut ist, ich sage, dass es funktioniert. Und man hört halt Publikumsgesang und es wird auch geklatscht. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Song vielleicht live einfach auch nicht so gut geeignet ist zum Singen. Weil der Gesang ja auch so ein bisschen schwankend ist, auch in der Studioversion. Irgendwie, ich weiß nicht. Mit dem Song tut er sich, glaube ich, gesanglich live einfach keinen Gefallen.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen schwierig, diese ruhigen Strophen bei einem Konzert gut durchzusingen, ohne dabei zu leise zu werden.
Ja, er singt es ja mit so ein bisschen Nachdruck, weil ruhige Songs, also ich sag nur phänomenal egal, da schafft er das ja auch.
Ja, aber die Strophen sind ja nicht so ganz ruhig und dadurch ist es, ich glaube, es ist schwierig.
Genau, ja. Ich finde auch, dass das nicht so gelungen ist. Und ja, und ich mag auch dieses, es ist ein langsamer Walzer, weil er walzt euch platt. Und es ist so ein bisschen cringe. Oh, das ist so unangenehm, ja.
Aber das ist ja auf der zu heiß Version.
Ja, aber das ist trotzdem unangenehm. Ist ja völlig egal, wo. Und das ist für mich so ein kleiner Moment, wo ich richtig doll merke, dass diese Dynamik bei den Ärzten und die Dynamik mit Bela auf der Bühne so viel verändert. Weil da hat er natürlich keinen Gegenspieler, der irgendwie einen anderen dummen Witz noch draufhauen kann oder ähnliches. Und da wirkt er so ein bisschen lost. Aber vielleicht kommt es auch nur so rüber, weil es ist natürlich eine Live-Version auf CD. Ich war ja nicht in dem Moment mit dabei und vielleicht wirkte das, wenn man im Publikum stand, gar nicht so. Kann natürlich auch gut sein. Aber wenn ich das einfach nur so live höre, dann denke ich mir so, oh, unangenehm.
Ja, ich kann mich leider an die Konzerte vom Racing Team auch null erinnern. Die sind weggewischt aus meiner Erinnerung. Ich kann dir kein einziges Lied benennen, das ich aktiv erinnere von einem Konzert. Kein einziges.
Wow.
Ja.
Das ist wirklich selbst für dich eine Leistung. Ich kann dir sogar noch sagen, wie diese eine Tour gestartet ist mit diesen ganzen Trommeln und dieser Choreografie, wo sie alle nebeneinander standen und dann Insel so bong, 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 bong.
Ja, schön.
Ich habe das doch genau
zum ersten Mal.
Sag mal.
Ja, das ist halt das Problem, dass so bestimmte Zeiten in meinem Leben sehr verwaschen sind. Da erinnere ich mich generell nicht an viele Dinge und gerade an Konzerte erinnere ich mich dann am wenigsten.
Also ich erinnere mich an viele Sachen auch nicht unbedingt gut. Also ist auch ein bisschen schwankend. Also an Konzertsachen dann tendenziell noch am besten. Also an die positiv besetzten Sachen.
Ja, nö. Das ist echt schade, weil ich war ja ein paar Mal da, aber ich habe echt keinen Schimmer, was da passiert ist. Außer, dass du umgekippt bist und ich alleine war auf einmal.
Aber das war bei keinem der Konzerte, als das Lied gespielt wurde.
Nee, das war noch davor, ja.
Ja. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich mag den Song total gern, aber ich weiß nicht, ob der live so bringt.
Ich auch nicht. Wäre cool, wenn wir es nochmal erfahren. Vielleicht merke ich es mir dann auch. Zwinker, zwinker.
Ich wollte gerade sagen, zwinkern musst du mit ansagen.
Ja.
Naja, wir haben ja vielleicht demnächst die Möglichkeit, da jemanden zu fragen.
Was?
Aber dazu werden wir euch noch Bescheid geben, wenn das soweit ist. Aber die Planung und Vorbereitung läuft.
So lange müsst ihr wohl warten.
Und weiterhören.
Ja, Motto des Tages, warten und weiterhören.
Ja, ich hasse warten, aber ihr müsst jetzt aushalten dann.
Oh. Gemein.
Na gut, ich habe sonst zu dem Text nichts mehr zu sagen, aber ich glaube, das war auch eine Menge, die wir zu sagen hatten.
Ja, ich habe auch nichts weiter dazu zu sagen. Nope, nope, nope.
Okay. Aber was hast du denn heute als Thema vorbereitet?
Nicht Paranoia, das kann ich dir versprechen.
Ah, ein Glück.
Es wäre sehr offensichtlich gewesen, aber das wollte ich irgendwie nicht. Und dann habe ich doch noch was anderes gefunden.
Ich bin sehr dankbar, dass es nicht das ist.
Es ist nicht einfach auszuhalten, dass man sich in einem Raum voller Menschen einsam fühlt. Es ist nicht einfach zu realisieren, dass man vielleicht ein fremdes Leben geführt hat. Und es ist nicht einfach, nicht zu wissen, wie es weitergeht. In so einer unsicheren Zeit voller Umbrüche Menschen zu haben, die auf einen warten oder es mit einem aushalten, ist in meinen Augen mit das Wertvollste, was man als Person erleben darf. Und Unsicherheiten, Umbrüche und Einsamkeit spielen leider in vielen Lebensrealitäten eine Rolle. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, über eine Lebensrealität zu sprechen, bei der es, nach meinem Empfinden, wirklich ganz besonders und unbedingt Menschen braucht, die diese Suche begleiten und geduldig warten können. Ich möchte heute über die Lebensrealität von Transmenschen sprechen, diese Realität sichtbar machen und darüber reden, warum es so unglaublich wichtig ist, ein soziales Umfeld mit Haltung zu haben. Geschlecht und Geschlechtsidentität sind eigentlich recht einfache Konzepte, die aber in einer sehr komplexen Gesellschaft stattfinden. Und in den letzten Jahren hat sich in der Aufklärung und Sprachsensibilisierung viel getan. Ich gebe mir Mühe, über das Thema so verständlich und sprachsensibel wie möglich zu reden. Da die Studien, Statistiken und auch Diskussionen oft noch binär gehalten sind, werde ich dennoch öfter in binären Geschlechtern sprechen. Das bedeutet nicht, dass nicht-binäre Transidentitäten in diesem Beitrag unsichtbar gemacht werden. Wenn es um Diskussionen um Geschlecht und Geschlechtsidentität geht, fühlt es sich manchmal an, gesellschaftlich, politisch und auch fachlich die Büchse der Pandora zu öffnen. Es gibt gefühlt so viele Meinungen wie Fachartikel, wenn es um Transgeschlechtlichkeit geht. Und an dieser Stelle möchte ich eines vorweg ganz klar machen. Ich werde anhand von ein paar Beispielen aufzeigen, wie es möglich ist, dass Fachärztinnen, Angehörige und auch Betroffene Argumente und Thesen vorbringen, die nicht nur gegen die Selbst- und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen gehen, sondern auch klar transfeindliche Rhetorik bedienen. Diese Thesen sind nicht der wissenschaftliche Konsens und auch nicht der Meinungsdurchschnitt der Trans-Community. Und wenn wir schon bei Fachlichkeit sind, fangen wir doch mal mit ein paar Grundbegriffen an. Das biologische Geschlecht eines Menschen basiert auf Zuordnungen wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsmerkmale. Da gibt es eindeutig männlich und weibliche Zuordnungen durch XY- und XX-Chromosome und die entsprechenden Merkmale. Das biologische Geschlecht kann aber auch mehrdeutig und damit intergeschlechtlich sein. In unserer Gesellschaft wird das Geschlecht bei der Geburt nur binär als entweder männlich oder weiblich anhand der Geschlechtsmerkmale zugeordnet. Und damit landen wir auch schon direkt beim nächsten Faktor, dem sozialen Geschlecht. Durch die Zuweisung des Geschlechtsmerkmals in männlich oder weiblich wachsen wir mit dem entsprechenden sozialen Geschlecht und Rollenverständnis auf. Das soziale Geschlecht orientiert sich an Aussehen, Körpersprache und Verhaltensweisen. Ganz platt gesagt, typisch Mann, typisch Frau. Welche Eigenschaften und Rollen wir Menschen zuschreiben und wie wir Menschen einordnen, ist also ein rein soziales Konstrukt und erlernt. Und das kann bei der Geschlechtsidentität auch eine Rolle spielen. Wenn eine Person sich mit ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifiziert, ist sie cis. Das ist Latein und bedeutet übersetzt diesseits. Mir wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen und ich identifiziere mich auch damit. Ich bin also eine Cis-Frau. Im Gegensatz dazu identifiziert sich eine Transperson nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Trans ist auch Latein und bedeutet darüber hinaus. Die Transidentität kann entweder binär, weiblich und männlich oder nicht binär sein. Ob und in welcher Form Trans eine Selbstbezeichnung ist, das entscheiden die Personen am Ende selbst. Nicht jede Person, die sich mit einem anderen Geschlecht oder als nicht-binär identifiziert, nutzt den Präfix trans. Nicht-binär oder NB bedeutet übrigens, dass eine Person sich außerhalb der männlich-weiblich-Kategorie identifiziert. Dazu gehören Bigender, sowohl männliche als auch weibliche Merkmale gehören zur Identität, Agender, die Person ordnet sich keinem Geschlecht zu, und Genderfluide. Die Geschlechtsidentität wird als veränderbares Spektrum empfunden. Menschen mit Transidentität machen etwa 0,5-1% der Bevölkerung aus. Es ist jedoch schwer, an so richtig zuverlässige Zahlen zu kommen. Zum einen werden Transmenschen noch nicht so lange statistisch erfasst, zum anderen unterscheiden sich die Statistiken oft, welche Menschen dazugezählt werden. Oft werden nur die Menschen mit einer operativen Angleichung erfasst und die mit einer rein hormonellen Behandlung ausgelassen. Dabei findet die hormonelle Behandlung schon lange vor einer operativen Angleichung statt. Und nicht immer wird eine operative Angleichung überhaupt angestrebt. Die operative Transition findet bei den meisten in den 20ern nach Abschluss der Pubertät statt. So eine OP ist nicht nur ein gravierender Eingriff, sie wird auch oft nicht von der Krankenkasse bezahlt. Eine Möglichkeit, um vor allem Kinder und Jugendliche bei der Transition zu unterstützen, sind Pubertätsblocker und Hormonersatztherapien, die die Ausprägung geschlechtsspezifischer Merkmale wie Bartwuchs, Stimmbruch, Brustwachstum oder die Menstruation aufhalten. Aber ob und wann diese Maßnahmen eingesetzt werden sollten, wird immer noch sehr unterschiedlich diskutiert. Von Eltern, ÄrztInnen, TherapeutInnen und auch JuristInnen. Im Februar 2020, wahrscheinlich kurz vor dem Lockdown, hat der Deutsche Ethikrat im Forum Bioethik zu einer Diskussion über die ethischen Fragen zum Umgang mit Transidentität bei Kindern und Jugendlichen eingeladen. Zu dem Zeitpunkt wurde übrigens schon der ICD-11 beschlossen, nachdem Transidentität nicht mehr wie im ICD-10 als Störung der Geschlechtsidentität als psychische Erkrankung diagnostiziert werden darf. Seit Inkrafttreten des ICD-11 ist Transidentität ein Umstand, der die sexuelle Gesundheit beeinflusst und wird als Geschlechtsinkongruenz oder Geschlechtsdysphorie bezeichnet. Beschlossen wurde der ICD-11 2019. Umgesetzt seit 2022. Die Teilnehmenden des Forums im Februar 2020 wussten also schon von dieser Änderung. Ich will das hier mal so als Side-Fact einwerfen, weil das für die Einordnung von bestimmten Aussagen nicht ganz unwichtig ist. Im Rahmen dieses Bioethik-Forums kamen zwei Fachärzte, eine Juristin, eine Transfrau und Menschen von Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit, dem DGTI, zu Wort. Und es war im wütenden Sinne des Wortes interessant. Der fachärztliche Konsens war, dass Transgeschlechtlichkeit existiert. The bare minimum. Einer der zwei geladenen Fachärzte, der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Georg Rohmer, spricht auch sehr sensibilisiert über die Behandlung seiner PatientInnen. Er redet darüber, dass die Jugendlichen in den andauernden Beratungsgesprächen über Monate hinweg sehr konsistent und sehr reflektiert über ihre Dysphorie, den Leidensdruck und die Begleiterkrankungen wie Depressionen und Angststörungen reden können. Und er fragt zu Recht, welchen Leidensdruck sie dann aushalten müssen, um nach der Einschätzung anderer einen Anspruch auf medizinische Unterstützung zu haben. Ihm gegenüber sitzt der Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte. Der Titel seines Vortrags: Lost in Transition. Ich denke, ihr wisst, wohin die Reise geht. Sein Hauptargument: Transsein ist Trend. Und eine hormonelle Behandlung während der Pubertät ist hochgefährlich. Die Studien, die er zeigt, sind populistisch und die Ergebnisse aus dem Kontext gerissen. Hormonell transitionierende Teenager würden angeblich an IQ verlieren. Ein längst widerlegtes Studienergebnis. Und Transgeschlechtlichkeit wäre nicht erblich, sondern sozialisiert und damit rein therapeutisch behandelbar. Er benutzt rechte Talking Points wie: in bestimmten Szenen sei es hip, trans zu sein. Oder erklärt, dass transidente Menschen eigentlich nur homosexuell seien. Er sagt übrigens auch nie transident oder transgeschlechtlich, sondern immer transsexuell. Und das, obwohl dieser Begriff hart kritisiert wird, weil eine Transidentität nichts mit der Sexualität zu tun hat. Natürlich glaubt er auch an ein rein binäres Geschlecht. Und wenn man sich das Video des Forums anschaut, merkt man auch, was für ein, und ich entschuldige mich nicht für diese Aussage, arrogantes Arschloch dieser Mensch ist. Er tut so, als wüsste er nicht, was 2022 passieren würde. In dem Jahr trat der ICD-11 in Kraft. Das wusste man schon zum Zeitpunkt des Forums. Und er begründet Transgeschlechtlichkeit bei zugewiesenen Mädchen mit der Scham vor der eigenen Sexualität. In der Diskussionsrunde danach wird er von anderen ÄrztInnen und auch Transverbänden nicht nur für seine unsensible Sprache, sondern auch für seine Unwissenschaftlichkeit kritisiert. Und trotzdem landet er immer wieder in Interviews und Artikeln als Experte für Geschlechtsdysphorie. Dabei ist der wissenschaftliche Konsens ein ganz anderer. Transidentität ist nach aktuellem Kenntnisstand sehr wahrscheinlich durch genetische und biologische Einflüsse bedingt und bildet sich schon während der Schwangerschaft aus. Studien zeigen, dass die Gehirnstruktur transidenter Personen mehr den typischen Strukturen des zugehörigen Geschlechts und nicht den Strukturen des zugewiesenen Geschlechts entsprechen. Und das wurde nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Teenagern bestätigt. Sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht zu identifizieren, kann also als fast unveränderbare Konstante betrachtet werden. Die Feinheiten der Diagnose bestehen nur darin, eine vorübergehende Dysphorie von einer Transidentität zu unterscheiden. Und beides sollte ernst genommen werden. Die Transidentität lässt sich in der Regel durch Gespräche klar ausdifferenzieren. Und entgegen einiger Meinungen ist eine Hormonersatztherapie während der Pubertät eine essentiell wichtige Methode, um den Leidensdruck zu mindern. Aber je jünger das Kind, desto schwieriger die Abwägung. Kinderwunsch und Kindeswohl müssen dabei gut abgewogen werden, um bei einer frühen Pubertät die passende Unterstützung zu finden. Generell gilt aber, das Behandlungsangebot muss sich zwingend am Leidensdruck orientieren. Und der steigt mit andauernder Pubertät und einem sich verändernden Körper. So eine Entscheidung muss nach bestem Wissen und Gewissen getroffen werden. Von den Kindern bzw. Jugendlichen, den Eltern und den ÄrztInnen. Und natürlich gibt es auch PatientInnen, die die Behandlung abbrechen oder nach einer abgeschlossenen Behandlung wieder detransitionieren. Das sind aber weniger als 1%. Und Dr. Roma ordnet das auch sehr gut ein. Es wird nämlich immer das Restrisiko geben, dass PatientInnen die Hormongabe abbrechen und für sich feststellen, dass dieser Weg nicht der richtige war. Aber das gehört dazu und wird immer dazu gehören. Denn egal wie sorgfältig die Anamnese und Vorgespräche sind, manchmal muss man Dinge ausprobieren, um dann festzustellen, dass der eigene Weg doch ein anderer ist. Und das ist okay. Denn viel wichtiger als der Fokus auf eine mögliche Detransition ist doch eigentlich der Blick auf den Ist-Zustand. Und dann ist es gefährlich, wenn Menschen wie Dr. Korte um die Ecke kommen und sagen, dass der Verlust von Knochendichte durch Hormonzugabe zu gefährlich sei, um die Therapie zu rechtfertigen. Die Abnahme von Knochendichte ist eine normale Nebenwirkung der Hormone. Aber lieber Dr. Korte, ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, weniger Leidensdruck und mehr Lebensqualität sind es den meisten wahrscheinlich wert, das in Kauf zu nehmen. Und bei solchen Aussagen habe ich jedes Mal auch das Gefühl, dass jede Cis-Frau, auch mit dem Blick auf die Menopause, für diesen Bullshit eigentlich nur ein müdes Lächeln übrig hat. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unlogisch und unsozial Menschen agieren, die sagen, sie wollten nur das Beste für andere. Für mich ist es total unlogisch, eine Geschlechtsidentität als psychische Erkrankung einzuordnen. Für mich ist es unlogisch, Kinder und Jugendliche von lebensrettenden Therapien fernzuhalten. Und für mich ist es absolut unsozial, Jugendliche in ihrer Dysphorie verharren zu lassen, bis die Pubertät abgeschlossen ist. Wegen dieser Ansichten und Argumente ist es umso wichtiger, dass Transpersonen und vor allem Kinder und Jugendliche ein stabiles und starkes Unterstützungssystem haben. Das Wichtigste sollte doch sein, eine informierte und gut durchdachte Entscheidung treffen zu können. Dr. Roma beginnt jede Beratung mit der Prämisse, so wie du bist du okay. Und ich finde, das sollte eigentlich immer der erste Impuls für eine Reaktion sein. Egal, wie weit weg das Leben einer Person von meiner eigenen Lebensrealität ist. So wie wir sind, sind wir okay. Und wir haben auf diesem Weg jede Unterstützung verdient. Und wenn es darum geht, hormonell oder und operativ einzugreifen, muss es möglich sein, eine informierte Entscheidung zu treffen. Deswegen braucht es Informationsstellen und Fachärztinnen, die genau diese zur Verfügung stellen. Für Betroffene und auch für Angehörige. Und es braucht ein sensibilisiertes und ausreichendes Angebot therapeutischer Behandlung, die sich auf Dysphorie und Transition spezialisiert hat. Und damit meine ich nicht den alten Therapiezwang zur Transition. Und auch für diejenigen, die den Prozess begleiten, braucht es Unterstützung. Eine Transition ist auch bei den Angehörigen mit Gefühlen wie Trauer, Unsicherheit oder auch Euphorie verbunden, die bewältigt werden wollen. Denn auch Unterstützende brauchen Unterstützung, um für ihre Lieben da zu sein. Eine Transition ist nicht mit der Gabe von Hormonen und Operationen abgeschlossen. Die Anpassung an die Identität kann auch bedeuten, dass man sich doch noch einmal neu suchen muss, während man versucht, unterwegs nicht zu verschwinden. Es verändert sich so viel. wie man sich selbst wahrnimmt, wie man von anderen wahrgenommen wird. Dann brauchen wir Menschen, die diesen Weg begleiten und auch geduldig warten können. Darauf, dass wir Karten schicken, uns finden und als wir selbst wieder zurückkommen.
Sehr gut.
Danke.
Ich bin total schockiert darüber, dass in diesem Forum jemand, ich weiß nicht, irgendwie auch so wissentlich eingeladen wurde, der solche Meinungen vertritt, weil es ist ja keine wissenschaftlich fundiertes Wissen, was er vorgetragen hat, sondern es ist halt ganz viel Meinung und wie du ja auch gesagt hast, so Populismus aus irgendwelchen Studien aus dem Zusammenhang gerissen und auch total unsensibler Umgang mit den Menschen und also dadurch, dass er ja anscheinend immer wieder in Interviews zu Wort kommt, was ich genauso bizarr finde, ist es irgendwie, schockiert mich das. Also wofür?
Ja, sein Hintergrund ist, er arbeitet an der, ich glaube, Uniklinik in München als Jugendpsychiater mit Spezialisierung auf Geschlechtsdysphorie. Er arbeitet in diesem Feld, hat eine Weiterbildung gemacht und in seinen Vorträgen zieht er halt immer die Studienergebnisse heran, die halt seine Thesen unterstützen. Nämlich, dass wenn die Jugendlichen ihre Geschlechtsdysphorie nur lange genug aushalten, weil er würde keine Hormone vor 16 geben, dann sind sie auch wirklich trans und haben nicht nur eine vorübergehende Dysphorie und solche Sachen. Das ist halt total schädigend, vor allem für Jugendliche, die schon früh wissen, dass sie trans sind, weil dann die Pubertät schon fast durch ist. Und er wurde auch von der Moderatorin gefragt, was er denn mit Fällen mache, wenn jetzt ein Kind mit 10 zu ihm kommt, das eindeutig frühpubertär ist. Ob er das dann auch wirklich 5 Jahre warten lässt. Und er ist der Frage ganz unelegant ausgewichen und hat mit irgendwelchen, ja, die Pubertät beginnt normalerweise bei 12, irgendwas Jahren, hat dann angegeben, ja, bei biologisch männlichen mit halt dem ersten Orgasmus, glaube ich, also Ejakulat, ich fand das irgendwie ganz wild, bei biologisch weiblichen mit der ersten Menstruation, wo ich auch dachte so, hä, die Menstruation zeigt nicht an, wann die Pubertät beginnt. Und nach seiner Auffassung aber schon. Er meinte dann auch so, ja, bei biologisch weiblichen Kindern ist es halt so, dass vor der ersten Menstruation etwa so ein Jahr vorher die Brüste irgendwie anfangen zu wachsen. Wo ich dann dachte so, ja, aber das ist ja doch ein Schlüsselpunkt in der Geschlechtsdysphorie, dass die Geschlechtsmerkmale sich ausbilden und das aufgehalten werden muss. Und er redet total, ich glaube, in seiner Wahrnehmung wortgewandt. Ich finde das einfach nur arrogant und überheblich drumherum und versucht irgendwie so Ausflüchte zu finden, warum er das jetzt nicht macht. Und der Dr. Georg Rohmer, der ihm gegenüber saß, der hat sich auch die ganze Zeit nur an den Kopf gefasst. Also wenn man sich dieses Video anschaut, das ist wirklich schwer auszuhalten, wenn der Typ redet.
Ja.
Und weil er aber diese Stelle an der Klinik in München hat und irgendwie so als Experte für Geschlechtsdysphorie mit einer konträren Meinung zum wissenschaftlichen Konsens angesehen wird, kriegt er halt überall Interviews und so. Der hat sogar ein Interview in der Taz gehabt.
Ich verstehe ja auch, dass man durchaus Personen zu so einem Forum einlädt, die vielleicht einen kritischen Blick darauf haben. Aber ich bin mir sicher, dass es bestimmt auch ÄrztInnen, PsychiaterInnen gibt, die einen kritischen Blick darauf haben, ohne das alles in Frage zu stellen, ohne eine diskriminierende und unsensible Sprache an den Tag zu legen, sondern die sicherlich auch wissenschaftlich fundiert sagen können, das und das und das sind die einzelnen Aspekte, wo ich die und die Kritik dran sehe oder ne, wo man halt sagt, ja, also Beispiel mit den Personen, die am Ende feststellen, dass das doch nicht der richtige Weg für sie war.
Ja.
Das ist durchaus eine Kritik, die man anbringen kann und eben auch wissenschaftlich untermauern kann, warum das kritikwürdig ist. Bin ich voll fein, aber da sollte man nicht darüber reden, warum es quasi diese ganzen Schritte für eine Angleichung nicht mehr gibt, sondern man sollte darüber reden, wie kann man diese Menschen in dem ganzen Prozess besser begleiten, damit eben die Prozentzahl der Menschen, die das vielleicht bereuen oder die vielleicht sagen, nein, es war doch nicht das Richtige für mich, so gering wie möglich ist. Das ist doch eigentlich das, worum es gehen sollte.
Ja.
Und nicht das Ganze zu verteufeln und eine konträre Meinung zu haben. Also konträr ist halt in dem Fall auch, wenn ich das jetzt so höre, einfach auch, das ist halt sehr viel Meinung und sehr wenig Wissenschaft anscheinend.
Ja, ich glaube, er vertritt halt auch diese Erwartung, dass es niemanden geben darf, der detransitioniert oder die Behandlung abbricht, weil das wäre für ihn wahrscheinlich so eine Art Versagen oder so, aber es gehört halt dazu. Das meinte der andere Arzt auch, es gibt halt Sachen, die muss man vielleicht einfach ausprobieren, um dann zu merken, dass das doch nicht das Richtige ist. Und da kann man noch so viele Gespräche vorher führen, man muss das einfach erleben und man muss die Person dort sicher und so risikoarm wie möglich durchbegleiten. Und das ist doch das Ziel. Und in der Diskussion kam auch ein Endokrinologe aus Hamburg irgendwie nochmal zu Wort, der auch meinte, die Paper, die der Dr. Korte dort gezeigt hat, die sind schon längst widerlegt. Also gerade diese Abnahme von IQ durch Transition, der meinte auch so, das ist halt ein total vorverurteilendes Paper gewesen. Das hat überhaupt nichts mit dem Durchschnitt von Transitionierenden zu tun. Und das ist keinerlei Hinweis auf kognitive Veränderungen bei transidenten Menschen gibt. Und dass er irgendwie auch sehr irritiert ist und er als, der ist auch Endokrinologe für und begleitet transidente Menschen bei ihrer Hormonersatztherapie und er meinte, dass alle Zahlen, die der Dr. Korte aufgebracht hat, die sind ihm noch nie untergekommen.
Ja, und also da frage ich mich halt, was soll das Ziel dieser Diskussion sein? Außer, dass da jetzt halt jemand ist, der irgendwie rechte und transfeindliche Narrative verbreitet. Also ich verstehe halt nicht, warum man so einem Menschen dann die Bühne gibt, diesen Scheiß zu verbreiten. Und ich verstehe halt auch nicht, warum man den immer wieder für Interviews und Ähnliches ranzieht, nur weil er eine konträre Meinung hat. Sowas regt mich halt auf, weil damit schafft man den Leuten irgendwie so eine Relevanz, die sie ja eigentlich gar nicht haben sollten und gar nicht haben müssen, weil es sicherlich auch andere Leute gibt, die mit ein bisschen mehr Verstand und Wissenschaftlichkeit und weniger eigener Meinung da reingehen. Also da ärgere ich mich eben auch darüber, dass ihm da so eine Relevanz zugeschrieben wird. Ich meine, soll er doch an diesem Institut in München arbeiten, aber wenn sich halt auch niemand dafür interessiert, was er dort macht, verliert er eben auch an Relevanz und vielleicht erkennen dann auch mal Menschen, dass das, was er dort macht, vielleicht auch einfach Bullshit ist. Also ich meine, wenn er die Menschen auch so behandelt, ich stelle mir das so schrecklich vor. Also stell dir mal vor, da kommt wirklich irgendwie eine Familie mit einem Kind, was eben auch schon sehr, sehr früh festgestellt hat, okay, ne, that's not me. Und wo dieses Thema auf den Tisch kommt und dann fängt er da an, am Ende den das irgendwie abzusprechen und also ich stelle mir auch gerade vor, wie der dann auch so sagt, ja und naja, die Pubertät beginnt ja erst mit 12,5 Jahren, bla 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 und ich denke mir, ja, aber das ist ja auch ein Durchschnittswert und Durchschnitt heißt, es gibt Menschen, da passiert es früher und es gibt Menschen, da passiert es später. Also das ist ja so basic und das sind, und es gibt halt Eltern, die verlassen sich dann natürlich da drauf, wenn die dann natürlich merken, oh, der ist ja eingeladen in verschiedene Medien und hat Interviews gegeben und ist dort und in dem Komitee und ist hier schon so und so viele Jahre tätig. Deswegen ärgert mich das, dass solche Menschen so eine Relevanz auf einmal zugeschrieben bekommen, obwohl ich mir denke, nee, wenn man die nicht einlädt und die einfach in der Versenkung verschwinden, dann, also, ach nee, sowas ärgert mich einfach.
Ja, er hat halt so ein sehr veraltetes Krankheitsverständnis von Transpersonen. Also, dass es etwas ist, was behandelbar und in der Theorie auch heilbar wäre.
Ja, oh, das ist so absurd.
Das ist ganz, ganz schrecklich. Also, er sagt jetzt nicht, dass es gar keine Transpersonen gibt, aber er sagt, es sind so wenige, das muss man halt herausselektieren. Und seine Selektion ist, indem er die einfach die komplette Pubertät durchleiden lässt. Und wenn sie dann noch nicht mehr in dem zugewiesenen Geschlecht leben möchten, dann gewährt er ihnen. Also wenn sie dann schon längst den Stimmbruch haben, Adamsapfel, Brüste, eine ausgeprägte Hüfte, whatever, Menstruation, dann dürfen sie endlich. Und das ist ja super, super schwer, wieder rückgängig zu machen, weil man sich dann Operationen unterziehen muss. Man muss sich einer Stimmveränderung unterziehen, wenn man das möchte. Oder Stimmtraining machen, was halt super, super anstrengend und scheiße ist. Und der erkennt das alles so ab unter diesem Deckmantel des Kindeswohls. Und das nervt mich so. Und da war auch eine, die war Therapeutin, die aus dem Publikum, die hat dann auch noch was mit eingebracht und meinte so, ja, in den letzten Jahren hat man in Großbritannien gesehen, da wurde ein Gesetz geändert und der Anteil an zugewiesenen weiblichen, ich glaube Jugendlichen und jungen Frauen, die operativ transitionieren, ist um 4000% angestiegen. Das ist halt so eine Zahl, wenn du die hörst, denkst du so, what the fuck? Da sind aber erwachsene Menschen dabei und in Großbritannien gab es halt auch ganz krass die Kritik daran, dass teilweise nach 3 Beratungsgesprächen eine Operation zugestimmt wurde. Das heißt, es wurde keine gründliche Anamnese gemacht und dann einfach gesagt, okay, komm, lass dich operieren. Und die Therapeutin, die das angebracht hat, meinte so, da wird eine, ich weiß nicht, ob das so sein wird, das muss man halt sehen, aber sie meinte, da wird eine Flut an Detransitionern auf uns zukommen, die wir dann als Therapeutin behandeln müssen. Dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, so die armen Frauen, also sie hat auch nur von Frauen gesprochen, und sie wünschte sich, dass eine von denen hier wäre. Wo ich mir auch denke, naja, wenn die Operationen gerade erst stattgefunden haben, bevor die überhaupt, wenn überhaupt, detransitionieren, wird das ja auch eine Weile dauern. Die hat da echt geheult und ich dachte mir so, ich möchte ihre Gefühle nicht absprechen, aber ich hasse sie gerade auch richtig, richtig doll, weil das so ein rechter und transfeindlicher Talking Point ist, der mich richtig hart nervt.
Ja, und wie populistisch das ist. Natürlich steigt das erstmal übelst krass an, wenn plötzlich die Rahmenbedingungen anders sind und ich nach jahrelangem Leidensdruck weiß, ich kann jetzt zum Arzt gehen, ich schleppe das vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre mit mir rum. Und jetzt endlich ist es zum Greifen nah. Natürlich gibt es dann einen sprunghaften Anstieg davon, dass Menschen das machen. Das liegt ja aber nicht daran, dass es diese Menschen nicht vielleicht vorher schon gab, sondern das liegt ja daran, dass der Zugang vereinfacht wurde und Menschen das einfacher in Anspruch nehmen können. Und ja, ich finde, man kann durchaus kritisieren, nach 3 Gesprächen finde ich jetzt auch ein bisschen dolle schnell. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich ja nicht möchte, dass diese Menschen schnell Hilfe bekommen. Aber ich finde, es sollte, und es ist völlig egal, um was es geht, auf jeden Fall eine ordentliche Diagnostik stattfinden. Und man sollte in Gesprächen wirklich gut besprechen, was erhoffen sich die Menschen davon. Also das muss gut beleuchtet sein. Natürlich soll das kein Schnellschuss sein. Also das ist ja auch wie der Therapeut Romer.
Ja, Dr. Georg Romer, ja.
Genau, wie er ja gesagt hat, dass er in den Gesprächen auch feststellt, dass diese Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wie auch immer, reflektiert sind und so weiter. Und ich finde, das braucht es natürlich auch, Sachen mit denen ganz klar zu besprechen. Und also dann würde ich doch auch gar nicht auf die Idee kommen, diesen Menschen das zu verbieten. Und natürlich, das ist ein krasser Schritt. Und ich meine, wenn die sich nach 3 Gesprächen, da spreche ich jetzt für Erwachsene, hauptsächlich, weil wir wissen ja, ne, Jugendliche, das Gehirn und so weiter, das braucht ja auch noch eine ganze Weile. Und ich finde, da sind 3 Gespräche wirklich sehr wenig.
Ja.
Aber ey, ganz ehrlich, das ist halt auch immer noch die Entscheidung dieser Person selbst. Das sind erwachsene Menschen, die können oder sollten das für sich selber entscheiden. Und wie du ja schon gesagt hast, die Frage ist, stellen diese Personen dann überhaupt fest, dass das die falsche Entscheidung für sie war oder nicht? Oder ist es ein jahrelanger Leidensdruck, der dann plötzlich auch einfach mal wegfällt, ohne dass es 1000 Hürden gab?
Ja, und die Frage ist ja auch, warum detransitionieren Menschen? Da wurde auch berechtigterweise eingeworfen, dass halt auch die Ablehnung im Umfeld, und wir erleben ja einen rechtskonservativen Backlash momentan, dazu führen kann, dass Menschen detransitionieren.
Ja. Ja, und dass sie dann da auch weint und meint, sie würde sich wünschen, dass da von jemand hier wäre. Okay, und dann was? Also, dann hast du halt eine persönliche Geschichte, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie wissenschaftlich fundiert ist, sondern das ist am Ende halt eine persönliche Geschichte.
Ja.
Und das verzerrt das ja auch. Also, wenn man dann ausgerechnet aus dem Bedürfnis heraus, dass man jetzt so eine krude Theorie aufgestellt hat, genau so eine Person einlädt. Das meine ich damit. Die verzerrt das. Also dieses Einladen, nur damit die meine These unterstützt.
Ja.
Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ne? Dass es mir nicht darum geht, dass man nicht auch Menschen mit unterschiedlichen Ansichten haben kann, aber dann halt bitte nicht so, dass die auf Meinung und Populismus fußen, sondern bitte auf Wissenschaftlichkeit. Und es ist auch nicht so, dass TherapeutInnen jetzt von Menschen generell überflutet werden, die Geschlechtsangleichung machen wollen oder die vermuten, denken oder sich so empfinden, dass sie trans sind. Also das ist ja alles auch immer beiläufig. Das ist doch trotzdem da. Also Leute,
hä?
Es ist doch nicht, dass es das mit einem Fingerschnips denkt man sich, ah ja, jetzt in Deutschland auf immer 10.000 mehr und die brauchen jetzt alle einen Therapieplatz. So funktioniert der ganze Kram ja auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was sie immer alle denken. Und es ist ja egal, um was es geht. Mhm. Also es ist ja egal, ob es um Transmenschen geht oder um, weiß ich nicht, Erkrankungen wie, dann hieß es, Depression ist eine Modeerkrankung, dann hieß es, ADHS ist eine Modeerkrankung. Ja.
Alles. Autismus. Auch eine Modeerkrankung.
Ja, man kann das mit so vielen Beispielen unterfüttern, aber die Mechanismen, also diese, in Anführungsstrichen, Argumente, sind ja immer wieder dieselben. Und es ist einfach Bullshit. Diese Dinger sind da, aber es herrscht ein sensiblerer Umgang und deswegen wird es einfach häufiger erkannt. Natürlich steigt es an.
Ja, und der Zugang zu Therapien wird ja auch gesetzlich Stück für Stück erleichtert. Also ich habe mir dann eine Statistik rausgesucht, wie denn der Altersdurchschnitt für geschlechtsangleichende Operationen ist. Und eine geschlechtsangleichende Operation ist ja oft einer der letzten Schritte in der Transition.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dahin gehe und 3 Wochen später ist alles komplett anders.
Ja, und diese Operation, also 2021 habe ich dann so als letztes Jahr gefunden, da war halt 15 bis unter 20, also auch späte Pubertät für viele, dass es so weniger als 250 Jugendliche waren. Dann hast du den größten Teil mit 20 bis 30 Jahre alt und darüber dann nochmal recht viele, die auch 30 bis 40 und 40 bis 50 und 50 und älter sind. Also du hast gerade jetzt, wo sich gesellschaftlich viel ändert und auch politisch und in Gesetzen viel ändert, hast du natürlich auch so viele Menschen, die sich jetzt trauen zu transitionieren und das jetzt zu machen und teilweise 50 und älter sind.
Ja, und niemand nimmt doch diese ganzen körperlichen Strapazen einfach so auf sich, nur weil einem, also so nach dem Motto, die Idee kommt, dass das so sein könnte. Das ist ja so dieses rechte Narrativ oder transfeindliche Narrativ, was ja immer besteht. Und ich denke mir immer,
Nee.
Das ist totaler Bullshit. Diese Menschen leiden häufig so viele Jahre, dem wird so häufig abgesprochen, dass das so ist oder dass, ja, nur weil du dich mal so fühlst oder nur weil du gerne lange Haare tragen würdest oder kein, also was ich da halt auch schon für Bullshit gehört habe. Also
ja,
das, da muss man doch auch mal realistisch bleiben, dass Menschen das nicht so einfach auf sich nehmen, nur weil sie eines Morgens aufwachen oder wie auch immer die Leute sich das vorstellen und sie denken, nee, also eigentlich möchte ich jetzt hier gerne nicht mehr männlich sein.
Ja, und ich glaube, viele Leute haben auch sehr große Schwierigkeiten, auseinanderzuhalten, was es bedeutet, sich kritisch mit seinem sozialen Geschlecht auseinanderzusetzen und den Rollen, die einem zugeschrieben werden, was das Aussehen, die Kleidung, das Verhalten, die Stimme angeht und den Unterschied zu Transidentität, die ja ein ganz anderes Bild sind. Also ich glaube, Menschen haben sehr viele Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Nur weil ich nach außen mich vielleicht genderfluide kleide, bedeutet das nicht, dass ich eine Transidentität habe.
Ja.
So, das hat nichts mit dem Körper und wie man den empfindet zu tun. Da gibt es sicherlich auch Überschneidungen, weil das leider nicht losgelöst voneinander ist. Wir schreiben ja den Kindern und Babys ein Geschlecht zu. Aber es ist trotzdem noch etwas anderes und das nervt mich dann ganz doll, dass es immer so in einen Topf geworfen wird.
Ja, ich glaube, da entsteht halt auch viel so eine Diffusion, weil die Begrifflichkeiten häufig nicht klar sind. Das hattest du ja vorhin auch schon mit diesem Transsexuell, dass zum Beispiel auch Flinter oder Frauen, die sich, wenn wir bei diesem sehr binären Denken bleiben, die sich sehr männlich anziehen und Kurzhaarfrisuren tragen und ich weiß nicht, halt Dinge, die man eher Männern zuschreibt, äußerlich. Ich wollte sagen, so Jeans tragen und T-Shirts, aber das ist, ja, deswegen.
In einer anderen Zeit war das genau das, Jeans und T-Shirts.
Genau, halt nicht Bluse und Rock.
Genau.
So, dass man, wenn man dann sagt, okay, diese Frau sieht äußerlich eher aus wie eine männlich gelesene Person, dass dann einem gleich auch dieser Person gleich auch unterstellt wird, dass sie ja auch trans sein könnte. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sich rausstellt, dass diese Frau vielleicht einfach lesbisch ist, na, dann kommen ganz viele schon wieder gar nicht klar. Weil dann vermischt sich dieses transsexuell und ich glaube auch mit diesem ganzen Crossdresser, Transvestit, wie man früher auch so also empfinde ich zumindest, so ein bisschen abwertend, Transen, also hauptsächlich, zumindest so wie ich es kennengelernt habe, eben männlich gelesene Personen, die sich dann weiblich, in Anführungsstrichen weiblich, kleiden und schminken und Perücken mit langen Haaren etc., das eben auch das dazu beiträgt, weil das alles mit diesem Trans und das ist alles so ein Mischmasch, transsexuell, transvestit, bla bla bla, dass die Leute einfach überhaupt nicht klarkommen, weil die mit den Begrifflichkeiten, weil das so diffus ist und so verwirrend für manche, dass ich auch wirklich denke, dass es Menschen gibt, für die das echt schwer ist, auseinanderzuhalten. Und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, weil für mich ist es manchmal auch gar nicht so einfach, für das, was ich ausdrücken möchte, den richtigen Begriff relativ schnell parat zu haben und auch zu wissen, ist es gerade der Begriff, den man dafür nutzt, oder ist es ein Begriff, der als diskriminierend oder verletzend empfunden wird? Weil das möchte ich halt nicht. Ich möchte schon auch sensibel mit Sprache umgehen.
Ja, ich glaube, in so einem Kontext, in dem sich eh alles gerade verändert und weiterentwickelt, ist es immer schwierig, da dann den Überblick zu behalten.
Genau, und ich finde, der Unterschied ist zum einen, dass man Bewusstsein dafür hat, dass es eben verschiedene Begrifflichkeiten gibt und dass man irgendwie auch gewillt ist, sich darüber zu informieren und eine Sensibilität an den Tag zu legen. Ich meine, wenn ich mir unsicher wäre, dann würde ich auch einfach fragen, hey, ich weiß gerade nicht, was das richtige Wort dafür ist. Ich würde das beschreiben und würde dann einfach sagen, welches Wort würdest du dafür benutzen? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich möchte niemanden verletzen. Geht ja alles.
Ja, ich finde auch sensibel mit dem Thema, vor allem so als nahes Umfeld, umzugehen, bedeutet halt nicht, keine Fehler zu machen, sondern einfach den Prozess mitzubegleiten. Also gerade bei einer Person, die selbst auch total im Umbruch ist, glaube ich, trifft das gar nicht so auf viel Unverständnis, wenn man jetzt irgendwie mal noch damit struggelt, in der ersten Zeit die richtigen Pronomen, den richtigen Namen zu nutzen und das irgendwie mal rausrutscht. Ich kenne das auch von mir, dass bei Menschen, die ich vor einer Transition schon kannte, dann in meinem Kopf am Anfang auch so ein kurzer Gedankenblitz kam mit dem Deadname. Ich habe ihn zum Glück nie ausgesprochen, aber das ist halt da und das ist menschlich. Ich meine, wenn man die Person schon lange kennt oder wenn das dein eigenes Kind ist und du hast es jetzt schon 12 Jahre großgezogen, natürlich fällt das schwer, sich daran zu gewöhnen. Aber solange man sensibilisiert damit umgeht und das auch reflektiert, ist das okay? Das ist halt einfach ein Prozess.
Ja, und es ist ja in gewissem Maße auch eine Gewöhnungssache.
Voll.
Also Ich habe das ja bei einer Person aus meinem Freundeskreis. Mit der Person habe ich jetzt mittlerweile wenig Kontakt, aber einfach, weil sich das so ein bisschen auseinandergelebt hat, überhaupt gar nicht irgendwie im Streit oder so, sondern naja, manchmal ist es halt so, schläft ein. Habe ich das damals alles miterlebt und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich immer super nah dran war, aber ich wusste schon immer, was ist gerade so der Stand, was steht als Neues an, was ist gerade so Sorgen, Nöte, Ängste, Struggle. Also da war schon ein sehr offener Umgang und klar, also da war von der Person damals eben auch das Signal, hey, ich weiß, dass das verwirrend sein kann und was es ich zum Beispiel gesagt hat, ich habe jetzt bei der Krankenkasse für den Perso oder für verschiedene Sachen, ich habe jetzt meine, in Anführungsstrichen, neue Identität, meinen neuen Namen und so weiter alles bekommen, aber die Dokumente sind noch nicht umgeschrieben und solange das nicht so ist, möchte ich auch noch nicht so angesprochen werden, weil das fühlt sich noch nicht richtig an und irgendwie fühlt sich das verwirrend an, wenn man mich schon so und so nennt, aber wenn ich dann mal irgendwie was vorzeigen muss, steht da halt was ganz anderes und das finde ich unangenehmer, als wenn ich jetzt noch eine Weile bei dem Namen genannt werde, wie du mich kennengelernt hast. Und dann war halt irgendwie klar, okay, es wird halt einen Tag geben, da ist dann alles genauso, wie die Person sich das vorgestellt hat und dann gab es eben das Signal, hey, es ist jetzt alles offiziell und ab heute darfst du mich bitte so und so nennen. Und das war auch überhaupt kein Problem. Und ich weiß gar nicht, ob mir da quasi der Deadname auch mal rausgerutscht ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn dann eher im Gespräch mit anderen, also das, wenn ich gesagt habe, was ich, hast du heute schon von XY was gehört, dass man sich da auch gegenseitig noch mal so ein bisschen berichtigt hat und so. Aber ja, also ist jetzt halt auch nicht das übelste Ding.
Ja.
Also man kann sich halt auch anstellen.
Ich finde es auch überhaupt nicht schwierig, sich daran zu gewöhnen. Wenn man einfach auch offen an die Sache rangeht, dann wird es auch schon laufen. Wenn man sich die ganze Zeit dagegen sträubt, ist das natürlich umso schwieriger.
Ja, und auch wenn Leute dann mal kommen, na, aber ist das nicht komisch für dich? Und ich denke mir immer so, hä, für mich sind ganz andere Sachen komisch.
Zum Beispiel, dass du mich das gerade fragst.
Ja, ich bin so, hä, was soll da dran komisch sein? Die Person hat das so für sich entschieden, die fühlt das so, das ist so. Und das ist genauso, wäre genauso für mich nicht komisch, wie wenn jemand sagen würde, mein Lieblingsgericht ist Spaghetti Bolognese und dann drei Wochen später sagt die Person, ah nee, mein Lieblingsgericht ist Pizza. Na, dann ist das halt so. Also
ja, und es ist ja auch nicht so, dass Menschen nie ihren Namen ändern im Leben. Also in anderen Lebensbereichen schauen wir da ja gar nicht so kritisch drauf. Wenn eine Person heiratet und auf einmal einen anderen Nachnamen hat, das ist für uns völlig okay. Wenn eine Person sagt, kannst du mich als Spitznamen so und so bezeichnen, ist das völlig okay. YouTuber werden bei ihren Handeln benannt. Also du hast halt keine Ahnung, wie er heißt. Du hast einen Rezo vor dir sitzen, so. Das ist ein fucking Name, mit dem er angesprochen wird. Den hat er sich ausgesucht. Also, wo ist das Problem?
Ja, voll.
Ja.
Aber das ist halt, wenn Leute nicht bereit sind, Veränderungen mitzumachen.
Mhm, ja.
Ich wollte natürlich die Tragweite von Transmenschen natürlich jetzt nicht auf Essen beziehen. Das ist mir schon klar, dass das ein anderes Gewicht hat. Aber ich wollte halt bloß sagen, dass das für mich weder das eine noch das andere besonders schwer ist. Und ich finde, genau das ist halt der Punkt da dran.
Ja.
Natürlich ist das eine irgendwie ein umfangreicher, krasser Eingriff. Und ich habe mega Respekt davor. Mhm. Aber was steht denn mir zu, darüber zu urteilen, ob das irgendwie, also in Anführungsstrichen, richtig wäre oder nicht? Oder also, hä?
Ja, das finde ich auch total unlogisch.
Genau, und das ist nämlich genau auch der Punkt von diesem Psychiater da aus München, dass der sich nämlich herausnimmt, darüber urteilen zu wollen, ob das für dieses Kind, diesen Jugendlichen richtig ist oder nicht. Mhm. Weil er entscheidet, die müssen erst die Pubertät durchmachen und dann darf die Person vielleicht Medikamente oder eine medizinische Behandlung erhalten. Und alles, was ich da drin sehe, ist ein krasser Gottkomplex, weil alles, was damit eigentlich nur gemacht wird, ist eine krasse Macht gegenüber diesen Kindern und Jugendlichen und auch Eltern auszuüben. Mehr ist das nicht.
Ja.
Das ist ein reines Machtding und es ist einfach nur ekelhaft.
Mm, ja, also ich packe euch den Link vom Deutschen Ethikrat zu diesem Forum mal rein. Da ist dieses YouTube-Video auch unten irgendwie direkt mit drin. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Dieser Typ ist einfach so krass arrogant und wie er auch über seine Patientinnen spricht, finde ich nicht in Ordnung. Und er geilt sich aber leider auch sehr daran auf, dass er halt schon sehr großes Thema in diesem Forum ist, weil ihn natürlich viele Menschen darauf ansprechen, was er jetzt eigentlich für ein Problem hat.
Ja, ein Machtproblem.
Mhm, total. Ja, der Taz-Artikel mit ihm ist auch wahnsinnig toll. Liest sich richtig, richtig gut. Er ist auch ja überhaupt nicht angreifend in seiner Sprache oder so. Mhm, Ironie aus. Das macht einen schon wütend, aber dieser Dr. Georg Rohmer, der ist, glaube ich, aus Münster gewesen, wenn ich mich nicht ganz irre. Der scheint nach meinem Eindruck von ihm, wie er sich in diesem Forum verhalten hat, ein sehr, sehr toller Arzt zu sein. Er ist ja Jugendpsychiater, der begleitet. Und ich fand es auch gut, dass der eine Endokrinologe auch als Facharzt für pädiatrische Endokrinologie dort etwas dazu gesagt hat. Und da haben sich dann doch zwei Menschen als sicherere Menschen gezeigt für Kinder und Jugendliche, die Hilfe suchen. Und ich finde es auch krass, es wird immer gesagt, dass es jetzt so einen krassen Anstieg bei Kindern und Jugendlichen gibt, die angeblich trans wären. Da wird aber auch unter den Teppich gekehrt, dass halt Kinder und Jugendliche, die eine generelle Dysphorie erleiden, was in dieser Gesellschaft auch häufig vorkommen kann, dass die sich dann in diesen Kliniken auch Hilfe suchen, um herauszufinden, ob das vielleicht eine transidente Dysphorie ist oder eine andere Dysphorie. Dass das jetzt so als negativer Punkt genommen wird, um zu sagen, so trans ist Trend.
Na, das ist sowieso auch, also, was für ein Schwachsinn.
Ja.
Also ja, der ist übrigens am Universitätsklinikum Münster, der Georg Rohmer.
Genau.
Mann, Mann, Mann.
Ja. Ne?
Also alle transfeindlichen Menschen dürfen sich verabschieden für immer. Tschüss.
Ja, meldet euch bitte ab, entfolgt uns. Dankeschön. Der Rest,
ja.
Ich glaube, ihr steht hinter uns. Und was ich mit diesem Beitrag auf jeden Fall bezwecken wollte, ist darüber nachzudenken, wie man unterstützen kann und wie man ein sichererer Mensch für die Personen sein können, die genau damit strugglen. Und das ist auch ganz unabhängig davon, ob die Person eine Dysphorie hat oder eine Transidentität. Ganz egal, seid einfach da und wertet das nicht und seid ergebnisoffen. Ja. Ergebnisoffen ist das Stichwort des Tages. Mir ist beim Lesen auch immer wieder der Satz eingefallen, den du ganz oft sagst über deine Jugendlichen, dass sie die Experten ihrer eigenen Lebensrealität sind.
Ja.
Das hat mir in dem Forum auch sehr gefehlt.
Ja, und natürlich können Jugendliche unfassbar impulsiv sein und so weiter. Aber deswegen ist genau der Punkt, den der Dr. Rohmer angebracht hat, nämlich diese Gespräche zu führen und festzustellen, dass die reflektiert sind und dass die einfach irgendwie auch begreifen, worum es geht und dass sie das ja auch gut artikulieren können. Das ist doch der Punkt, woran man ja schon feststellen kann, dass es eben keine impulsive Handlung ist. Und das ist ja das Wichtige.
Genau, er meinte, Kontinuität und Reflexion ist halt das, worauf er den Fokus legt. Und wenn das da ist, kann man einfach ergebnisoffen dahin arbeiten, was man möchte. Und ob das jetzt eine hormonelle Behandlung ist oder eine Operation oder keine Operation, aber trotzdem eine hormonelle Behandlung, was auch immer. Das kann auch ein Kind und ein Jugendlicher oder eine Jugendliche für sich entscheiden.
Ja, und manchmal ändern sich ja auch Wege. Also es kann ja auch genauso sein, dass diese Person sagt, naja, ich kann mir das hormonell zwar vorstellen, aber operativ eine Angleichung, oh, das ist mir zu krass, und irgendwann festzustellen, nee, ich glaube, ich brauche das doch für mich.
Mhm. Und das ist ja auch voll fein.
Genau, oder eben zu sagen, nee, mit den Medikamenten fühle ich mich doch nicht wohl und ich möchte das doch nicht so. Es, ja. Also, wer bin ich denn, darüber zu entscheiden, wie diese Person sich mit dem Weg, den sie einschlagen möchte, irgendwie, also darüber zu urteilen. Natürlich, ich bin auch immer dafür, dass es darum geht, dass das Kindeswohl im Vordergrund stehen muss. Aber das ist eben kein Totschlagargument und auch kein Argument, was dann einfach immer so gezückt wird, um das eben zu verwehren. Sondern es geht darum, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass diese Kinder und Jugendlichen daran zerbrechen könnten, warum sollte ich denen das dann nicht gewähren? Also das ergibt ja keinen Sinn mehr. Auch das hat ja was mit Kindeswohl zu tun, nämlich die psychische Gesundheit. Ja. Und zwar die psychische Gesundheit aufgrund dessen, dass ihnen eine medizinische Behandlung nicht gewährt wird.
Ja, und ich glaube, das vergessen viele. Dass es halt nicht nur um diese angebrachte körperliche Unversehrtheit geht, sondern dass es auch um Leidensdruck und psychische Gesundheit geht.
Ja.
Ja. Wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr vielleicht eine Person in eurem nahen Umfeld habt, die diesen Weg geht, könnt ihr einfach sagen, ich gehe deinen Weg mit dir. Und das reicht manchmal schon.
Ja, ich hoffe, dass du dich findest.
Ja, und nicht verlierst.
Ja.
Ja, gut.
Ich hoffe, ihr findet uns in der nächsten Folge wieder.
Wartet auf uns, okay?
Ja, und dann hören wir uns demnächst.
Alles klar. Ihr hört uns Freitag und bis dahin
macht's gut. Tschüss.